Ja, wir haben eben gerade aus Markus 15 Worte gehört, wie Jesus angeklagt wird, wie ihm falsche Beschuldigungen gemacht werden und wie sein Weg zum Kreuz gebahnt wird und eingefordert wird, dass er das Kreuz besteigen soll. Und ich finde sehr beachtenswert, wie Jesus hier reagiert, mit welcher Souveränität und mit welcher Ruhe Jesus in dieser Szene bleibt. Nicht alle haben es mitbekommen, aber vor dem Gottesdienst hatten wir hier mächtig technische Schwierigkeiten. Einige haben es dann auch mitbekommen, dass wir die Liedfolie nicht hatten. Wir hatten einige Probleme und vielleicht kennt ihr das, du hast etwas vor und dann kommst du unter Druck und dann wird man ganz wuschig. Ne? Die Techniker kennen das gut und dann schaltet es bei einem aus. Wir sind so schnell bei Kleinigkeiten, kommen wir in Unruhe. Und jetzt widmen wir uns in Markus 15, deswegen, warum wir hier sind. Wir schauen uns an, wie Jesus unterwegs war und merken, er hatte nicht technische Probleme. Darüber lacht Jesus nur. Das passiert und das vergeht dann auch wieder. Aber womit Jesus hier konfrontiert ist, menschlich gesehen gibt es keine Chance, da souverän durchzugehen. Aber Jesus geht hier mit einer Art und Weise durch diese Szene, die alles von ihm abverlangen wird, aber er geht da durch wie ein König. In Markus 15, Vers 1 und 2 haben wir Folgendes gelesen. Und am frühen Morgen fasten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Wir sind hier, wenn du deine Bibel dabei haben solltest, dann wirst du merken, du kannst gar nicht mehr viel blättern und dann ist das Markus-Evangelium vorbei. Wir befinden uns am Ende dieses kurzen Buches, was nur 16 Kapitel hat. Und wenn du an den Anfang des Buches gehst, siehst du, dass schon auf den ersten Seiten des Markus-Evangeliums Jesus deutlich gemacht hat, dass mit ihm eine neue Ära beginnt. Und zwar war das, womit er angetreten ist, seine Antrittsrede, Gottes Königreich bricht durch mit mir. Das ist der Anspruch, den Jesus hat. Gottes Königsherrschaft kommt und sie ist personifiziert in mir. Ich bin der König, der Versprochene, der kommen soll. Und es ist schon bemerkenswert, dass Jesus das am Anfang sagt im Markus-Evangelium und wir erst ins 15. Kapitel kommen müssen, dass es aus dem Mund von anderen kommt. Sag mal, bist du eigentlich der König der Juden? Wir sehen hier im Markus-Evangelium eine große Klammer. Jesus kündigt etwas an. Er hat einen Anspruch, den er geltend machen möchte. Ich bin der Regent, ich bin der Herrscher. Ich bin der, der versprochen wurde. Und erst gegen Ende dieses Buches, wo man meinen sollte, jetzt ist alles vorbei. Jetzt neigt sich alles dem Ende zu, kommt jemand anderes und fragt, sag mal, hältst du dich tatsächlich für den König der Juden? Und Jesus bestätigt es mit den Worten, du sagst es. Du sagst es. Und er nimmt den Königstitel ganz ungeniert an. Und das hat auch einen Grund. Wir haben eben gerade gehört, es wurde versprochen. Es wurde versprochen, dass ein König kommen soll. Und wenn wir zum Beispiel bei den alttestamentlichen Propheten, viele Jahrhunderte davor, in Jeremia 23, Vers 5 bis 6 lesen, dann sehen wir, dass in Israel diese Hoffnung da war, dass ein König kommt. Und dieser König soll Jesus sein. Und wir lesen Jeremia 23, die Verse 5 bis 6. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Also einen rechtmäßigen Nachkommen vom König David wird erweckt werden. Der wird als König regieren und verständig handeln. Und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Da soll jemand kommen. auf den die Hoffnung liegt. Das Versprechen Gottes, derjenige, der Hoffnung bringt, der Rettung bringt, der Sicherheit bringen wird. Und er wird regieren und er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Und jetzt in Markus 15 kommen wir endlich dazu, dass es Worte von anderen gibt, die sagen, Jesus, bist du tatsächlich der König? Du sagst es, du sprichst Wahrheit, du hast es gerade gesagt und ich nehme das an. Jetzt ist es so, wenn man als König betitelt wird und die Königswürde verliehen bekommt, dann braucht es eigentlich ein anderes Szenario dafür. Und nicht das. Also wenn du von anderen als König erkannt wirst, was erwartest du dann, was da passiert? Also wir haben heute Morgen gehört, dass es zwei Geburtstagskinder unter uns gibt. Wenn man merkt, da hat jemand Geburtstag, dann haut man nicht drauf. Sondern dann erwartet man irgendwie als Geburtstagskind so, jetzt könntet ihr mir schon mal gratulieren. Wenigstens mal lächeln, wenn ihr es schon vergessen habt und erinnert werden musstet. Man erwartet schon, dass man jetzt entsprechend auch begrüßt wird. Einige legen darauf hohen Wert. Ich habe Geburtstag. Kennt ihr das, wenn man Geburtstag hat und dann geht man durch den Laden und denkt so, wenn die alle wüssten, dass ich heute Geburtstag habe. Und dann triffst du auf Freunde oder kommst in die Gemeinde. Na, haben sie auch daran gedacht, dass ich Geburtstag habe? Und wehe, wenn nicht. Ja, und Geburtstag, mal ehrlich, ja. Also, Gott segne euch, liebe Geburtstagskinder. Aber kommt und geht, jedes Jahr. Aber zum König gekrönt wird man einmal und niemand von uns. Und Jesus kommt hier zu seiner Königswürde, aber wo ist der ganze Jubel? Wo ist der Ruhm? Wo ist die Ehre? Die eigentlich... Pilatus fragt ihn, du sagst es, ich bin tatsächlich der König der Juden, jetzt sollte es bei allen Leuten klingeln. Er ist also der, auf den wir warten, der das tut, was wir uns so sehr erhoffen, dass jemand hier mal Klartext spricht, dass jemand die ganze Unordnung, das ganze Chaos aufräumt und für gesunde, gute Verhältnisse sorgt und Gottes Königsherrschaft sich zeigt in unserem Leben. Jetzt sollten alle ihre Fanfaren rausbringen, ihre Zimbeln, ihre Trommeln, ihre Gitarren und sollten Musik machen. Sie sollten sich freuen. Sie sollten Jesus anbeten. Was bekommt Jesus an dem Tag, wo er den Königstitel verliehen bekommt? Statt einer Krone bekommt er Dornen auf den Kopf gesetzt. Statt ein Zepter in der Hand zu halten, wird er mit dem Rohrstock geschlagen. Statt, wie es damals üblich war, Könige mit Öl zu salben, als Zeichen der besonderen Gegenwart Gottes, wird Jesus tatsächlich gesalbt, aber nicht mit Öl, sondern mit Spucke und Speichel wird er übersät. Es gab Rufe, als Jesus zum König erkoren wurde in dieser Szene. Aber diese Rufe waren keine Lobgesänge, sondern es war Spott und Hohn. Rufe, die lauteten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das waren die Lobgesänge, die der König gehört hat. Und den Thron, den er bestieg, war nicht golden, sondern war hölzern, war das Kreuz. Und die Hohenpriester, Vers 3, klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie viele sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Pilatus ist erschrocken. Er hat nicht gedacht, dass die Szene so weitergehen wird. Wenn Jesus so beschuldigt wird und er tatsächlich der Meinung ist, dass er der König der Juden ist, dass er der versprochene Messias und Retter ist, dann wird er doch wohl irgendwie handeln. Denn das, wie Jesus jetzt reagiert, passt nicht mit dem überein, was man eigentlich erwartet hat von diesem König. Jesus ist offensichtlich unschuldig und deswegen lesen wir hier, dass Pilatus völlig verwundert ist. Hieß es nicht eben gerade in Jeremia 23, haben wir da nicht eben gerade gelesen, dass der König regieren wird? Er wird verständig handeln. Also er weiß, was er tut. Das kann man nicht immer über unsere Regierung sagen. Aber man erwartet vom König der Juden, er wird verständig handeln. Er wird Recht und Gerechtigkeit durchsetzen. Und ist das, was Jesus hier jetzt tut, beziehungsweise was er nicht tut, was er unterlässt, nicht alles andere als Gerechtigkeit? Pilatus denkt dir so, jetzt hast du die Möglichkeit, mal zu zeigen, was Gerechtigkeit ist. Und du lässt das alles fahren? Das, was sie gegen dich aufbringen, ist völliger Käse. Und du lässt das einfach über dich ergehen? Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist das Recht? Ist es nicht eine extrem dumme Weise, mit falschen Beschuldigungen umzugehen, so wie Jesus es hier tut? Und die nächsten Verse werden uns zeigen, dass Jesus tatsächlich zur Gerechtigkeit verhelfen wird. Aber das wird nicht durch einen goldenen Thron passieren, sondern es wird durch den Thron passieren, den er am Kreuz finden wird. Wir lesen die Verse 6 bis 15. Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihnen bisher getan hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Die Hohenpriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen: Kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Die ganzen Anschuldigungen sind im Raum. Jesus schweigt. Und auf einmal findet diese ganze Szene einen merkwürdigen Wechsel. Auf einmal geht es nicht mehr alleine um Jesus und das, was er durchleidet, sondern auf einmal kommt eine ganz neue Person aufs Parkett, auf die Platte, eine Person, die bislang gänzlich unbekannt ist. Und man kann sich fragen, und vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, warum erzählt uns eigentlich der biblische Text von der Person Barabbas? Also, wenn die biblischen Texte uns Dinge erzählen von den Jüngern, Petrus, Johannes, wie sie alle heißen, wie sie reagiert haben, dann ist das von Interesse, weil wir diese Leute irgendwie kennen. Wir haben sie in der Geschichte von Jesus kennengelernt und das ist interessant, wie sie reagieren. Aber jetzt wird hier eine Person aufgeführt und es scheint so, als wenn der Textverlauf unterbrochen wird. Warum ist es für uns wichtig zu wissen, was Barabbas hier zu tun hat? Diese Person kam vorher nicht vor und wird auch später im Verlauf keine Rolle mehr spielen. Sprich, du wirst nie wieder etwas von Barabbas lesen. Das Einzige, was wir von diesen Menschen wissen, dass er überhaupt existierte, finden wir hier an dieser Stelle, an diesem Moment der Kreuzigung von Jesus bzw. seiner Anklage. Was soll diese Unterbrechung von Barabbas? Pilatus steht auf der Plattform mit diesen beiden Männern. Er hat Jesus zu der einen Seite und Barabbas zu der anderen Seite. Und er wagt hier einen Vergleich, der völlig absurd ist. Und jeder weiß, dass dieser Vergleich zwischen diesen beiden Personen nicht passt. Der König der Juden auf der einen Seite und der Verbrecher auf der anderen Seite. Was haben wir bei Barabbas? Barabbas möchtest du nicht in deiner Nähe haben. Barabbas ist ein sehr gefährlicher Mann. Barabbas ist nicht nur einfach bei Rot über die Ampel gefahren. Und das ist gefährlich. Das ist nicht gut. Kein Kavaliersdelikt. Wenn du heute hier rausgehst, bitte halte dich an die Straßenverkehrsordnung. Aber bei Barabbas haben wir es hier mit einem Räuber zu tun. Wir haben es mit einem Gewaltverbrecher zu tun. Er ist ein Rebell, ein Aufrührer und er sitzt wegen Mord. Und deswegen ist er zu Recht weggesperrt. Du willst keinen Mörder frei rumlaufen sehen in unserer Gesellschaft. Du würdest gar nicht auf die Idee kommen, einen Barabbas als Nachbarn haben zu wollen. Denn wenn du eins möchtest, dann möchtest du, dass derjenige, vor dem man Angst haben muss, vor dem du Kinder und Frau beschützt, der soll bitte weggesperrt werden. So einer ist Barabbas. Dieser Mann verdient es, verurteilt zu werden. Dieser Mann verdient, dass er festgekettet ist. Und dieser Mann verdient auch den Tod für das, was er getan hat. Denn das ist genau das, was die Bibel fordert, dass unsere Sünde, die wir begehen, uns einen Lohn gibt. Und zwar den Tod. Barabbas ist nicht einer, der sagen könnte, naja, man sollte schon Erbarmen mit mir haben. Nein, für das, was er getan hat, muss dieser Mann die Rechnung begleichen. Und was hat Jesus dagegen getan? Was ist das, was man ihm vorwerfen kann? Jesus, du hast geheilt. Jesus, du warst barmherzig. Du hast Kinder geliebt. Mit Frauen bist du gut umgegangen, Jesus. Jesus hatte ein offenes Ohr für die Ausgestoßenen. Jesus hat bei Ungerechtigkeit seinen Mund nicht geschlossen. Jesus war für die Unterdrückten da und hat Menschen wertgeschätzt, die verachtet wurden. Und Jesu Feinde sehen das und fangen an, die Menge aufzuhetzen, aufzustacheln. Und sie brüllen und schreien und rufen, Barabbas, 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 diesen Mann wollen wir, diesen Barabbas. Wir wissen nicht, was in Barabbas vorging, als er in dieser Situation war. Ich kann mir nur vorstellen, was mit Barabbas los war. Als er in dieser Situation war, wusste, ich habe gar keine Chance, wenn ich schon ein Mörder bin, wird mich niemand haben wollen. Auf einmal, ganz unverhofft, ist er in einer Situation, wo er ständig seinen Namen hört. Wen wollt ihr frei haben? Rufen die gerade mich? Die rufen mich. Die meinen mich. Die wollen mich frei sehen. Die wollen mich unter sich wissen. Die wollen, dass ich aus der Isolation rauskomme und wieder in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft hineingeführt werde. Die hören meinen Namen. Mein Name wird gerufen. Und es ist schön, wenn man seinen eigenen Namen hört, oder? Es ist schön, wenn der eigene Name laut gerufen wird und man Ehre bekommt. Jeder freut sich darüber. Du wirst dich auch darüber freuen, wenn du in so einer Situation bist und auf einmal dein Name gerufen wird. Barabbas, Barabbas. Vielleicht denkt er, ich habe vielleicht doch Sympathie in dieser Bevölkerung. Vielleicht sind sie doch für mich. Vielleicht sehen sie mich gar nicht so schlimm, denn sie wollen ja mich. Eins ist sicher. Niemand in der Menschenmenge, der diesen Namen gerufen hat, hat ein Herz für Barabbas. Niemand hatte diesen Mann geliebt. Sie haben diesen Mann gerufen, weil sie Jesus gehasst haben. Und sie wollten alles, aber nicht diesen Jesus. Niemand hat sich interessiert für Barabbas. Niemand hatte ein aufrichtiges
Erbarmen oder Mitleid mit diesem Barabbas. Niemand hat dort eine aufrichtige Liebe verspürt für Barabbas. Barabbas ist eigentlich immer noch genauso isoliert. Da ist niemand, der ihn liebt. Niemand, der für ihn eintritt. Niemand, der sich für seine Sache und für seinen Fall wirklich aufopfern würde. Aber tatsächlich gibt es eine Person, die sich für Barabbas interessiert. Aber das ist keine Person aus der Volksmenge, die seinen Namen ruft, sondern diese Person steht auf derselben Plattform. Das ist Jesus. Jesus ist der eine, der sich für Barabbas interessiert. Das ist auch der Grund, warum Jesus schwieg. Das ist auch der Grund, warum Jesus sich nicht selbst verteidigt hatte. Jesus wollte auf dieser Plattform stehen und er wollte neben Barabbas stehen, weil Jesus Barabbas wohl im Sinn hat. Weil Jesus derjenige ist, der Barabbas liebt, der einzige von allen, die gerade da auf dieser Plattform sind oder vor der Plattform stehen und Barabbas rufen. Als ich über diese Szene nachdachte, wie Jesus und Barabbas da auf dieser Plattform stehen, erinnerte ich mich an eine Sendung, die ich gesehen habe, von einem deutschen Comedian, der so seine Witze erzählt hat und die Leute so belustigt hat. Und dann hat der Comedian etwas Gewagtes getan. Er hat in die Menge gefragt, gibt es jemanden, der vielleicht etwas sagen möchte? Ich dachte, das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Also mitten in einer Riesensendung, Stadion gefüllt, fragt er, möchte jemand irgendwas sagen? Und er meinte das ernst. Und dann kam jemand nach vorne tatsächlich und dachte, das kann nicht gut gehen. Kennt ihr so Momente, wo man denkt so, ach, keine gute Idee. Und dann kam diese Person nach vorne, natürlich total aufgeregt, und dann standen sie da und dann hatte das so ein bisschen so einen Charakter, wie wir das im Gottesdienst manchmal kennen, so vom Zeugnis geben. Und dann wollte diese Person da etwas sagen. Und diese Person hat erzählt und hat erzählt, wie dankbar sie ist für den Einsatz von diesem Comedian und hat diesen Comedian in hohen Tönen gelobt und hat gesagt, du hast mich durch den Dreck hindurchgetragen, du hast mich getröstet. Als es mir richtig schlecht ging, hast du nicht einfach nur Witze gemacht, sondern es hat mich auch berührt und hat mir Kraft gegeben. Ich dachte, okay, jetzt ein bisschen schmalzig, aber okay. Kennen wir alle vielleicht, wir hören ein Lied, denken so, hey, das gibt mir irgendwie wieder Freude. Wir schauen vielleicht eine Comedy-Sendung und merken, okay, ich habe wieder Freude. Keine Ahnung, was der Mann dort erlebt hat. Aber auf jeden Fall war er sehr dankbar. Er war sehr dankbar für das, was diese Person, dieser Comedian anscheinend angestellt hat in dem Leben von den Menschen. Und das mag auch alles richtig sein. Mag alles sein, dass er das auch so erlebt hat. Und wir können auch auf Dinge zurückverweisen, wo wir gesagt haben, dies oder das hat mir irgendwie geholfen, das hat mich motiviert, das hat mir wieder Perspektive gegeben. Und ich habe mir so diese Szene vorgestellt, wie diese beiden da auf der Plattform stehen, dieser Comedian und dann sein Zeuge, sein Jünger, der ihm so dankt. Und dann habe ich über diese Situation nachgedacht, wie Jesus mit Barabbas auf der Plattform steht. Und denk so, das mag zwar alles richtig sein, dass wir in allen möglichen Dingen irgendwie Kraft schöpfen, aber was Barabbas hier erlebt hat, ist etwas, was kein Comedian dieser Welt machen kann. Was keine Kunst dir geben kann. Alles, was wir irgendwie erleben können, was uns irgendwie auch Kraft und Freude gibt in diesem Leben, mag alles richtig sein, dass uns das irgendetwas gibt für diesen Moment. Aber das, was Jesus hier tut, ist weitaus mehr als das. Und ich saß da und habe diesen Mann so beobachtet, welche Dankbarkeit er hatte. Und dann dachte ich, ja, und das ist alles? Damit gibst du dich zufrieden. Das ist ja schön und gut und ich möchte das auch gar nicht wegnehmen. Aber ich bin dankbar, dass wir in Jesus eine Person haben, die weitaus mehr gibt, als irgendein Mensch uns geben kann für diesen Augenblick. Ja, es ist richtig, dass uns Jesus auch trösten möchte. Das ist das, was er wirklich will. Gott möchte uns trösten. Gott möchte uns aufrichten. Gott möchte uns auch in unseren Emotionen begegnen und uns dort aufhelfen. Aber das alles reicht nicht. Jesus möchte weitaus mehr als das. Jesus möchte nicht einfach nur Barabbas gerade Mut zu sprechen, dass er sagt, oh Jesus, das, was du da mal gesagt hast, das hat mir irgendwie da Kraft gegeben für den Tag. Das ist zu wenig. Wir finden hier auf dieser Plattform nicht einen Comedian und seinen Fan, sondern wir finden den Retter der Welt und einen Verbrecher. Und Jesus schweigt und hält diese Sache aus. Warum? Weil er das Todesurteil von Barabbas abwenden möchte. Und das ist etwas, was sonst niemand tun kann. Und deswegen ist das, was wir bei Jesus sehen, so viel größer. Jesus schweigt, weil er Barabbas am Leben erhalten möchte. Und er möchte hier ein Beispiel setzen, ein Exempel statuieren, was das Evangelium im Wesen bedeutet. Ich möchte nicht, dass ihr zu Tode kommt. Und deswegen setze ich mich für euch ein. Der König ist gerade am Regieren. Der König handelt verständig. Er weiß, was er gerade tut. Und auch wenn es nicht so aussieht, dass er für Recht und Gerechtigkeit sich einsetzt, tut er genau das. Er verhilft Barabbas zu wahrer Gerechtigkeit, indem er sagt, das, was dir blüht, das nehme ich auf mich und gebe dir das, was ich habe. Freiheit. Und dafür hat Jesus als König das Kreuz zum Thron erwählt. Wir haben vorhin am Anfang des Gottesdienstes aus Johannes 3, Vers 16 einen Bibelvers gelesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So hat der Vater im Himmel seine Liebe gezeigt, dass er Jesus die Strafe von Barabbas anrechnet, die er nicht begangen hat, damit er einem Barabbas eine Gerechtigkeit schenken kann, die er nicht aufgebracht hat, sondern ihm geschenkt wurde, von Jesus verliehen. Jesus ist derjenige, der nur ein Wort sprechen müsste und er wäre frei. Aber stattdessen schweigt er und die saubere Weste, die Jesus hat, legt er freiwillig ab und gibt den Mantel seiner Gerechtigkeit dem Barabbas und nimmt zum Tausch seinen Platz ein und sagt, genau das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ein heiliger Tausch. Das, was dich verdammt und verurteilt, nehme ich auf mich. Den gerechten Preis, der wird bezahlt und den bezahle ich für dich, damit du frei raus bist und mit einer weißen Weste rausgehst. Das ist das ganze Dilemma, was die Menschen damals erlebt haben mit Jesus, dass sie nicht schlau draus geworden sind, warum er diesen Weg geht. Vielleicht können sich einige daran erinnern, dass es einen Moment gab, wo Jesus sich ganz zu Anfang seines öffentlichen Wirkens hat taufen lassen. Diese Taufe, ein Ruf davon zu bekennen, ich bin nicht sauber, ich bin nicht gerecht. Ich brauche Vergebung. Und auf einmal kommt Jesus zum Wasser und sagt, ich melde mich auch an zur Taufe. Johannes sagt, das geht nicht. Doch, wir müssen die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Ganz genau. Jesus erniedrigt sich. Er nimmt unser Niveau an. Und damit zeigt er, was seine Königswürde ausmacht. Dass er in den Staub geht und sich so tief fallen lässt, wie wir fallen können. Ist dir bewusst, dass indem Jesus da auf dieser Platte steht, mit dem Barabbas zusammen, dass es nichts in deinem Leben gibt, womit Jesus nicht fertig werden würde. Wir haben so manches auf dem Kerbholz. Wir haben so manches in unserem Leben schon vergeigt. Wir haben schon so manches zerstört und kaputt gemacht. Und so über so manches können wir in einer Stunde der Wahrhaftigkeit auch wirklich trauern und weinen. Ist dir bewusst, dass Karfreitag uns zeigt, die Platte, wo da Jesus da gerade draufsteht, dass er zeigt, alles, was euch niederreißt und niederdrückt und traurig macht. Und zu Recht. All das nehme ich auf mich. Wir denken manchmal, ja, Jesus ist irgendwie gut, Jesus liebt auch und so weiter. Und ja, wir besingen das, aber wenn ich so wirklich auf mein Leben schaue, dann bin ich so enttäuscht von mir selber. Und das ist so hart und das ist so Dreck, wenn ich mein Leben anschaue. Jesus steht neben Barabbas und er verteidigt sich nicht selbst. Er möchte seine Gerechtigkeit verschenken. Er möchte die Freiheit, die er hat, möchte er weitergeben. Und so mancher fühlt sich auch gefangen von uns, obwohl du Jesus kennst. Einige kennen ihn, einige kennen ihn nicht. Es gibt aber hier auch einige, die Jesus kennen und trotzdem sich immer wieder klein machen und denken, alles ist kaputt und Gott wird mich nicht so lieben wie den anderen. Jesus hat Barabbas geliebt. Jesus hat Barabbas geliebt. Wenn er Barabbas lieben konnte, dann kann er auch dich lieben. Wenn Jesus einen Aufrührer, einen Rebellen und einen Mörder so lieben kann und sich so sehr mit Haut und Haar einsetzt für diesen Barabbas, dann lass dir gesagt sein, er setzt sich auch für dich und für mich ein. In derselben Art und Weise. Diese Geschichte von Barabbas ist natürlich eine ganz tolle Nachricht für Barabbas. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Geschichte weit über sich hinausragt und eine Wahrheit enthält, die größer ist als Barabbas, als seine persönliche Freilassung aus dem Gefängnis. Diese vermeintlich zufällige Situation verkündet eine tiefe göttliche Wahrheit. Barabbas bedeutet nämlich übersetzt Sohn des Vaters. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass Barabbas ausgerechnet Sohn des Vaters heißt. Dieser Sohn des Vaters war ein hoffnungslos verlorener Sohn. Und diese Botschaft kommuniziert uns, Jesus kommt. Jesus kommt in deinen Kerker, Jesus kommt in dein Gefängnis, um dich wieder zurückzuführen, um den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter wieder zurück nach Hause zu bringen und in die Familie Gottes einzugliedern. Wisst ihr, was das Interessante ist? Das Einzige, was wir aus dieser Volksmenge an Worte hören, ist Sohn des Vaters. So haben sie gesprochen. Das bedeutet genau dieser Barabbas. Sohn des Vaters, Sohn des Vaters. Ja, was soll ich tun? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sohn des Vaters, kreuzige den Sohn des Vaters. Jesus ist gekommen, um den Preis für unsere Sünde zu zahlen, damit wir in die Stellung kommen von Königskindern, dass wir einen Vater im Himmel auch unseren Vater nennen dürfen. Und das hat Jesus durch sein Opfer bewirkt, dass wir heute hier stehen können. Wenn wir gleich auch in die Anbetung gehen, heute ist ein bisschen kürzer, Halleluja, wir haben ja noch einen Ostersonntag, die Auferstehung kommt. Dass wir heute, wenn wir in der Anbetung auch Jesus besingen und auch gleich das im Abendmahl feiern, lass nicht zu, dass dein Versagen, deine Schuld, und davon haben wir alle mehr, als wir zugeben wollen und uns eingestehen, keine Sünde hat das Recht, uns den Titel zu rauben, dass wir Gottes Kinder sind. Jesus ist genug. Jesus hat den Preis bezahlt, damit wir heute stehen können. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir gut performt hätten, sondern weil Jesus barmherzig ist und weil Jesus uns liebt. Ich möchte lesen aus Titus 3, Vers 3 bis 7 und damit zum Abschluss kommen. Es heißt dort, auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Menschen. Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und die anderen hassten uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Diese Geschichte, die wir in Markus 15 über Barabbas lesen, erzählt uns nicht, wie Barabbas sich entschieden hat. Wir sehen nicht, wie Barabbas darauf reagiert hat. Und ich denke, das hat auch einen Grund. Denn die eigentliche Frage ist nicht, was Barabbas getan hat, sondern die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Was wir damit tun, dass Jesus gestorben ist für Sünder, damit wir frei sein können und uns freuen können in ihm. Amen.